What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Herzlich willkommen bei What's Next Creatives, dem Spin-off von What's Next Agencies. Hier sprechen Bärbel Unkrich von der Campaign Germany und ich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Branche über die Zukunft der Kreativität. Heute nehmen wir euch mit auf eine kleine Weltreise, zumindest gedanklich. Denn bei uns im Remote-Studio ist Uli Dutzenkirchen zu Gast. Seit diesem Jahr ist er Executive Creative Director bei DDB, nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal sogar schon. Dazu sprechen wir nachher nochmal. Uli bringt über 20 Jahre internationale Kreativerfahrung mit. Er hat in Berlin, Amsterdam, Madrid, London, LA und San Francisco gelebt und gearbeitet. Eigentlich fehlt nur noch Barcelona als sehr geile Stadt. Für Marken wie Google, Levi's und Peloton. Und genau darum geht's heute. Also wie entwickelt man als Kreative eigentlich ein echtes globales Mindset? Was bedeutet kulturelle Intelligenz und wie schafft man es, sich in andere Denkweisen zu Hause zu fühlen, ohne sich selbst dabei zu verlieren? Uli, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben total Bock, mit dir über globales Mindset und die Zukunft von Kreativität zu sprechen und legen eigentlich direkt los, wenn du Lust hast.
Ich habe ganz viel Lust. Ich freue mich sehr. Hallo Bärbel, hallo Kim.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Kim hat ja eben schon deine ganzen Stationen aufgezählt. Uli, was mich jetzt als allererstes mal interessieren würde, ich zähle jetzt nicht nochmal alles auf, aber vielleicht erzählst du gleich ein bisschen was zu den Orten. Was hat dich denn immer wieder in die Ferne gezogen?
Das ist wirklich so eine tolle Frage. Das habe ich mich bei der Vorbereitung mit diesem Podcast auch irgendwann gefragt. Wie kam das eigentlich, dass ich so sehr immer den Schritt nach draußen gesucht habe? Und ich glaube, das größte Thema war bei mir immer die Neugierde. Ich fand es einfach total spannend, in andere Länder zu gehen. Das war nicht mal nur getrieben durch die Arbeit. Das war bei mir immer ein Interesse an anderen Kulturen. Ich wollte halt einfach was von der Welt sehen. Ich bin irgendwie in Münster aufgewachsen, dieser kleinen Stadt, dieser kleinen Studentenstadt, wo alle mit dem Fahrrad gefahren sind, irgendwie Barberjacken trugen und entweder BWLer oder Juristen waren oder werden wollten. Und für mich war irgendwie klar, das ist mir zu klein. Also so Ausbruch war bei mir total ein Motto. Und deswegen war das bei mir so eine, ich will fast sagen, so eine Unruhe, die immer da war. Ich will mehr sehen, da muss mehr sein, da kann es mehr geben. Und ja, das war immer für mich so irgendwie immer so ein Abenteuer, das Abenteuerleben. Ich wollte mehr sehen. Also ich habe gedacht, Münster kann es nicht sein und habe dann irgendwann gemerkt, auch Hamburg kann es nicht nur sein oder nicht nur Berlin kann es sein. Und wenn die Möglichkeit da war, habe ich die ergriffen. Und das ist natürlich super lucky, aber man muss sich das bauen. Aber das war für mich immer so diese Unruhe, diese Neugierde, was anderes zu sehen, mehr, mehr, mehr. Ich wollte immer mehr.
Welche Stadt beziehungsweise welche Kultur und Mentalität hatte ich denn beruflich oder auch persönlich am meisten geprägt und warum?
Ihr seid ja Hamburg auch, ne? Also zum größten Mal, Bärbel, jetzt nicht gerade, ne? Du bist ja eher Rhein-Main-Gebiet, ja. Ne? Aber
Hessen,
das schöne Hessen. Der erste Schritt für mich aus Münster raus war Hamburg. Und Hamburg war für mich diese Station. Das war gar nicht erst Werbung. Ich hatte da einen Studienplatz bekommen, ne? Und für mich war das so, nichts wie raus aus dem Elternhaus. Ich muss auch zugeben, was auch noch echt ein wichtiges Thema ist. Und das will ich auch hier kurz erwähnen. Ich bin auch schwul und ich, ne? Und für mich war so raus, was Neues sehen, das war wie eine Befreiung. Und ich glaube, das könnte auch noch mal ein Thema werden irgendwie. Das war für mich auf jeden Fall auch irgendwie total wichtig, irgendwie die Welt zu sehen. Und je weiter weg, desto besser. Vielleicht ist das auch noch mal irgendwie so ein Thema irgendwie, ne? Aber Hamburg war die erste Station und Hamburg war aus der Karriere betrachtet super, weil das war zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 2000, schon ein paar Jahre her. Und Hamburg war und ist auch immer noch eine tolle Kreativstadt gewesen. Ne? Und für mich irgendwie dann da diesen Sprung zu machen in die Agenturwelt durch ein Praktikum, ich war total begeistert. Das war damals auch so eine, damals gab es Springer, es gab Jung von Matt, es gab ne, so viele andere Agenturen und das war, aber damals war das irgendwie so ein Ping-Pong zwischen diesen beiden Agenturen, vor allem, in dem ich so drin war. Und das hat mich total geformt. Ne? Ich war Quereinsteiger, ich habe damals Medizinstudium abgebrochen dafür. Und das war wie so eine Ausbildung, wie eine Uni, ne? Also anstatt jetzt irgendwie an die Uni K in Berlin zu gehen, habe ich meine Schulung irgendwie in diesen Agentur gemacht, bei Jung von Matt damals. Und das war super. Und das war so die erste große Schwelle. Aber ich glaube, der echte Knackpunkt für mich war danach Amsterdam. also auch beruflich. Also Amsterdam, jetzt klingt das auch so ein bisschen nach Klischee, ne? Der Schwule geht nach Amsterdam irgendwie, ne? Das ist ja auch vielleicht so ein Thema, aber das war es überhaupt nicht. Aber Amsterdam war halt auch zum damaligen Zeitpunkt so the creative hotspot, ne? Irgendwie, das war so der Ort, an den alle internationalen Kreativen gegangen sind. Und das war eine tolle Option, da hingehen zu können und damals da in der Agentur zu arbeiten. Du bist umgeben von so vielen Menschen aus so vielen Ländern und alle sind nur da, um irgendwie die beste Arbeit ihres Lebens zu machen. Und du bewegst dich in dieser Parallelwelt. Zum einen bist du in Amsterdam, aber du bist tatsächlich vielleicht auch leider am Anfang nur umgeben von diesen ganzen Expats, die bei Wyden arbeiten, die bei 180 arbeiten, die damals bei, keine Ahnung, Sid Lee kam, Modernista, Kessels Kramer. Und alle reden nur über Werbung und alle reden nur über die geilsten Ideen und Big Ideas. Und das war super spannend, ne? Und das war für mich klar. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Das war auf jeden Fall auch nochmal vom Denken her ganz anders und interessant.
Wie hast du das damals gemacht, Uli? Also du warst dann in Hamburg und warst bei guten Agenturen und dann hast du gedacht, jetzt zieht es mich irgendwie raus. Hast du dann einfach Bewerbungen angeschrieben oder wie hast du es gemacht?
Du, der Absprung ins Ausland kam über eine kleine Zwischenstation in Berlin. Ich bin damals von Jung von Matt. Ich habe das gemacht, was man als Kreativer macht. Man ist eine gewisse Zeit in einer Agentur, man erarbeitet sich da seine Lorbeeren, man arbeitet hart, man hat Spaß, man baut sich sein Netzwerk und irgendwann ergeben sich Möglichkeiten, was anderes zu machen, auf anderen Kunden zu arbeiten, seine Fähigkeiten auszubauen. Die Möglichkeit gab es damals für mich, ich konnte zu DDW nach Berlin gehen und damals, zum damaligen Zeitpunkt, passierte da recht viel rund um den Kunden Volkswagen. Und das war dann eine super erfolgreiche Zeit. Da war ein tolles Team, da war eine tolle Energie und alle hatten große Lust, auch tolle Arbeiten zu machen für diesen Kunden. Und so eine Mischung aus Glück und Talent und ne, wenn alles zusammenkommt, das kennt ihr ja bestimmt auch in eurem Job, hat sich eben manifestiert. Und daraus wurde dann ein paar Kampagnen, die international Awards gewonnen haben. Und das war so das große Ticket, ne? So Awards gewinnen. Ne? Zum einen, klar, es ist mal wichtig für Agenturen, Awards zu gewinnen. Das ist eine Profilierung, es ist wichtig, das braucht man, ne? Aus vielen Gründen. Das ist toll fürs Ego, aber das ist eben auch für viele junge Kreative oder auch ältere Kreative oder Kreative im Allgemeinen toll, denn das kann ein Ticket sein. Das war für mich ein Ticket. Und das habe ich genutzt und ich bin damals dann über einen Headhunter gegangen. Ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt, als ich hatte eine Kampagne für Volkswagen gemacht und die hat unheimlich viel abgeräumt. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich dann eben Kontakte aufgenommen zu Headhuntern nach Cannes und man ist dann so ein bisschen das Hot Ticket und dann wird halt gehandelt und dann ist man irgendwie mit seinem Teampartner oder seinen Teampartnerin, dann geht man rum, man wird irgendwie rumgereicht und habt ihr Lust, diese Leute kennenzulernen, die haben total Bock auf euch. Und so kam das. Und wir haben damals auch nicht den ersten Job angenommen. Wir hatten verschiedene Gespräche und es gab Gespräche in London, es gab Gespräche in Amsterdam. Aber damals war es schon so, dass ich wollte zu der Agentur gehen, von der ich dachte, die machen gerade einfach interessante, große Werbung. Und das war für mich damals 180, die hatten damals Adidas. Es gab diese große Impossible is Nothing-Kampagne. Und das war super spannend, aber das war am Ende auch relativ katastrophal, muss ich sagen, weil das war so ein bisschen ein anderer Aufschlag, als ich erwartet hätte.
Wieso?
Ja, wisst ihr, du kommst dann irgendwie, also du kriegst dann diesen Job und alles und man zieht dann da nach Amsterdam und das war wirklich toll, diese Stadt, diese Leute. Und du kommst da an auf diesem High und du denkst so, ah, jetzt bin ich da, ich bin the hot shit. Und irgendwie merkst du dann so im ersten großen Meeting so, vielleicht bin ich auch nur Shit, weil das alles so dein alles, was du gelernt hast und dieser Code funktioniert auf einmal nicht mehr so. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich saß damals mit meinem Art-Direktor-Partner, kann ich auch mal Namen nennen, so ein kleiner Call-out, ja, ja klar. Martin Terhardt, hallo Martin. Mit Martin saß ich damals dann bei unserem ersten großen Adidas-Briefing, weißt du, und wir kamen von Jung von Matt und eben DDB. Und vieles von dem, was wir damals gemacht haben, waren, und das meine ich gar nicht abwerten, aber viele von Ideen, es war irgendwie funny oder laut oder lustig. Und wir saßen in diesem Adidas-Meeting, wir wurden gebrieft und wir kamen so mit unseren ersten Ideen. Und der ECD damals bei 180 guckt diese Ideen sich so an und meint so, okay, this is all funny, but what's the big idea? What's the human truth? Also wir dachten halt, ach so macht man das doch. So haben wir das in Deutschland gemacht. Das war doch total erfolgreich. Das müssen wir jetzt genauso machen. Und da haben wir total schnell gedacht, ah, okay, ah, krass. Also so Human Truth, Big Idea. Nicht, dass das in den anderen Agenturen vielleicht so auf diese Art nicht passiert ist, aber du schlägst halt irgendwo auf und denkst, naja, hier in Deutschland war ich ja irgendwie total erfolgreich und jetzt muss ich doch hier auch sofort mit unserem ersten Meeting, müssen wir doch so eine Punktlandung machen. Und das war schon total, das ist so humbling, ne? Also irgendwie ist es gut, da einmal so charmant in den Arm genommen zu werden und jemand sagt dir, nee, das habt ihr vielleicht jetzt so gemacht, aber jetzt lernen wir nochmal was Neues. Und das war eine super Erfahrung. Da bin ich sehr dankbar für. Also das war eine extrem tolle Zeit, weil dieser Laden da, und ich will jetzt auch nicht zu viel über die Agentur reden, aber da haben aus 20 Leuten, aus 20 Ländern 160 Leute gearbeitet. Das war ultra international. Das war ein Schmelztiegel. Und es gab halt auch in der Kreation the Germans, the Swedes, the Brits. Und das war extrem spannend, weil dieses Thema, ne, wie du dich so in Kulturen reindenkst und reinarbeitest, das wurde in dieser Agentur gelebt. Du hast das richtig gelebt. Du warst quasi in dieser Mini-Welt. Das war wie so ein eigener kleiner Globus, auf dem man gearbeitet hat. Und das hat extrem viel im Kopf gemacht, weil das war das erste Mal eigentlich, dass wir nicht nur einfach aus irgendwelchen Archiven oder Awardshows internationale Ideen und internationales Denken gesehen und gelernt haben, sondern du hast es da live erlebt und das war super spannend.
Gab es denn vielleicht auch Momente im Ausland, wo du gedacht hast, wo du fast verzweifelt wärst und gedacht hast, oh nee, das wird so nichts mehr, und was hast du vielleicht dann auch daraus gelernt und mitgenommen?
Das ist die interessanteste, der schwierigste, die größte Herausforderung vielleicht für mich im Land. Ich bin nach Spanien gegangen. Und das war total persönlich getrieben. Ich hatte persönliche Gründe, nach Spanien zu gehen und wollte unbedingt nach Madrid. Und ne, der erste Sprung ins Ausland, die ersten Karrierewechsel, das war total getrieben durch Jobs, mit den richtigen Leuten arbeiten, was Neues lernen. Und hier stand ich jetzt vor der Herausforderung, oh, ich will nach Madrid, ich muss dahin. Da ist jemand und ich will da sein. Aber gleichzeitig wollte ich trotzdem noch immer qualitativ interessante, hochwertige Werbung machen und Kommunikation. Also habe ich mir durch Kontakte, ich hatte einen tollen Mentor in Amsterdam und der kannte tatsächlich einen ECD in einer kleinen Agentur innerhalb eines Netzwerks, die extrem kreativ war. Und das war sozusagen so der Madrider Hotshop.
Und da bin ich hingegangen. Du darfst
sie auch nennen, übrigens. Also es war Leo Burnett und die hatten einen Laden, der hieß Vitruvio. Und das war so eine kleine Truppe, die wirklich extrem feinfühlige, tolle spanische Werbung gemacht haben. Und oh mein Gott, ich musste echt lernen, wie wenig Spanisch ich bin. Also diese, ne, dahin zu gehen, ich habe kein Spanisch gesprochen. Und ich habe mich da echt richtig hartnäckig reingearbeitet. Also ich weiß so, ich habe mich da vorgestellt, hey, ich bin Uli, ich würde super gerne nach Spanien kommen, ihr macht ganz tolle Arbeit. Und dieser ECD damals, so toll, hat gesagt, okay, pass auf, eigentlich bei uns spricht keiner Deutsch, bei uns spricht auch keiner Englisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht zusammen innerhalb des Leo Burnett Networks vielleicht mehr internationale Projekte machen können. Und das war so ein bisschen mein Einstieg und das war echt toll zu sehen. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant für uns, wenn wir Leute einstellen, ne? Also auch Potenziale zu sehen und es Leuten zu ermöglichen. Und er hat es mir einfach echt möglich gemacht, obwohl er auch um die Schwierigkeiten wusste. Und ich kriege das auch irgendwie im Alltag mit. Ne? Also zum Beispiel bei uns selber ist es ja auch so, nicht nur in unserer Agentur, sondern vielleicht auch in Deutschland oft. Wir wollen ja ausländisches Talent. Wir wollen ja Leute, die, ne, aus einem anderen Denken kommen. Aber häufig ist eben so die Challenge, was passiert dann so, wenn die auf Kunden treffen? Und das war damals bei mir in Spanien zum Beispiel so. Ne? Also die Kunden, ich habe dann teilweise so internationale Projekte gemacht, aber kein spanischer Kunde zum Beispiel wollte mit mir Englisch reden. Und das war so die erste Herausforderung. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass das kulturell tatsächlich sehr anders war. Ne? Die Art und Weise, wie die Spanier, das ist meine Wahrnehmung, ne? Das ist um Gottes Willen auch nicht geresearched und so. Aber meine Wahrnehmung war, die Arbeiten waren alle sehr emotional und tief und bewegend und berührend. Und das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt noch so irgendwie total undurchsichtig. Also ich musste mich da wirklich so, das war ein echt anderer Mindset, das war eine andere Kultur und das war wirklich schwierig, mich da reinzuarbeiten. Ich habe da ein Jahr für gebraucht und ich habe dafür auch die Sprache gebraucht, ne? Also ich sprach ja kein Spanisch und ich habe dann wirklich gemerkt, ich muss mehr machen, als jetzt nur da sitzen und denken, dass ich mit meinen Ideen diese Kultur knacke. Ne? Und da war Sprache ein wichtiger Punkt. Ne? Das ist jetzt auch, um Gottes Willen, die deutsche Sprache zu lernen, der absolute Horror. Für jeden, da habe ich mein tiefstes Verständnis für. Aber ich habe es auch nicht geschafft, das zu jetzt perfekt zu machen. Aber alleine zu sehen, die Sprache entsteht eine kulturelle Verbindung. Und für mich war eben einfach klar, der Schlüssel ist die Sprache gewesen, um diese Kultur zu verstehen. Selbst wenn ich sie nicht fließend gesprochen habe, hat das was gemacht. Und das war aber, das war auch nicht so, ich wollte das irgendwie für mich knacken, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und ich muss auch zugeben, das hat mich frustriert. Ne? Also es war da so 1,5 Jahre und am Ende kam ich da so ein bisschen ernüchternd raus. Ne? Also ich habe so gemerkt, das war eine Herausforderung. Das ist mir, ich habe da viel gelernt, ich habe da viel über mich selbst gelernt, auch über so eigene Grenzen und auch Ego, aber eben auch viel darüber, ne, dass du sagst, ja, es ist Europa, aber Europa ist so vielschichtig. Europa ist, das war nochmal so ein Kulturcrash, den ich so in der Art auch vorher noch nicht in den Niederlanden hatte. Das war super interessant.
Ich glaube, es ist ja auch vielschichtig. Ne? Das eine ist ja die Frage, also Stichwort Global Mindset, wie sehr kann man sich in andere Kulturen und auch irgendwie Kommunikation und Werbung in anderen Kulturen einfinden? Und das andere ist ja, welche ganz persönlichen Grenzüberschreitungen macht man, die einen dann wiederum ja prägen? Man ist ja auch immer Individuum, was von der Umwelt geprägt wird. Und das ist ja dann auch ein Großteil der Erfahrung, die man, glaube ich, im Ausland, wenn man so auf sich allein gestellt ist und das alles zum ersten Mal macht und sich da reintestet. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich denkst du, du bist irgendwie Premier League und dann kommst du in eine Mannschaft wie FC Bayern München und denkst so, ja, shit, die sind ja auch alle so richtig gut. Das, glaube ich, wie du schon gesagt hast, schon ein kleiner Kulturschock. Sag mal, du hast eben auch, also andersrum, wir haben im Intro ja gesagt, es sind unfassbar viele unterschiedliche Städte in auch unterschiedlichen Kontinenten, Ländern, in denen du warst. Was sind so, weil das finde ich immer spannend, die kulturellen Besonderheiten, wo du sagen würdest, mit Blick auf Werbung, das habe ich da irgendwie gelernt. Also so, wenn du jetzt mal so ganz kursorisch die Städte durchgehst, so was ist dir je Station so hängen geblieben, wo du sagst, am Ende habe ich immer so ein, also du bist ja immer Uli geblieben, aber irgendwie kamen ja Mosaiksteinchen und Mosaiksteinchen dazu und hat ja dann am Ende so einen globalen Uli aus dir gemacht.
Ja. Ach, auf jeden Fall, ne? Also ich würde sagen, die ersten Jahre, wenn du so in deinem eigenen Land bist, dann ist das ja so, lernen. Du lernst von den Leuten, die du hast, du lernst von deinen Mentoren, du lernst von den Aufgaben. Und ich glaube, das war für mich vor allen Dingen erstmal so ein Startpunkt, ne? Wie so Lehrjahre. Und dann, und das war eigentlich so, für mich war ins Ausland gehen dann der Start eigentlich. Die Niederlande und Amsterdam ist ja eigentlich damals, oder ich denke, also das ist ja auch jetzt immer noch so. Das war so international, also es war so auch eine, das meinte ich vorhin auch mit Parallelwelt. Zum einen hast du dort so viele Menschen aus so vielen Ländern, die dorthin kommen, um bei diesen Agenturen Werbung zu machen. Das hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber das war ja nicht die Niederlande, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt, es fühlte sich nie so an, als würde ich in den Niederlanden leben, sondern eher in so einem Mikrokosmos aus der kreativen Welt. Und das war, wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, macht mich das eigentlich im Nachhinein auch so ein bisschen traurig, weil ich dachte, das ist eigentlich schade, dass du so wenig von den Niederlanden mitbekommen hast, dass irgendwie diese Verbindung zwischen dem, was diese Kultur und dieses Land ausmacht, dass das irgendwie so relativ wenig passiert. Darüber haben auch immer die ganzen niederländischen Kollegen und Kolleginnen gelacht, weil sie gesagt haben, Leute, ihr müsst mal euren Kopf rausstecken. Ihr bewegt euch irgendwie nur mit den Expats. Ihr geht alle zu Abend zusammen trinken und feiern, aber da draußen ist noch eine andere Welt. Aber das war damals nicht so richtig relevant, ne? Aber so das war nichtsdestotrotz ein Learning Point, weil du eben mit so vielen verschiedenen Menschen unterwegs warst und so, ne? Also so die großen Themen für mich, Spanien war halt einfach super spannend, weil du gemerkt hast, ah, okay, hier funktioniere ich gerade irgendwie so gar nicht. Also hier komme ich irgendwie, ich habe das da alles gemocht, ne? Ich bin ein großer Freund von Spanien und liebe dieses Land, ne? Ich fahre da viel hin, ich finde die Arbeiten, die aus diesem Land kommen, toll. Aber es ist definitiv anders und das war so eine es war toll, das zu lernen. Es war toll zu sehen, aha, hier funktioniere ich nicht, hier muss ich mich ändern, hier muss ich offen sein. Und hier ist nicht meine Arbeit der Schlüssel in die Kultur, sondern die Art und Weise, wie ich mich tatsächlich zwischen diese Menschen integriere. Und das fand ich enorm wichtig. Ich hatte ja dann nochmal so ein paar, ich glaube, eigentlich kann man sagen, nach Spanien musste ich mir so ein bisschen die Wunden lecken und bin nach Deutschland zurückgegangen. Ich glaube, das war nochmal so ein bisschen so eine Ernüchterung, ne? So, boah, jetzt funktioniere ich ja hier überhaupt nicht. Ich muss ganz schnell irgendwo hin, wo ich weiß, das geht. Ne? Und dann bin ich ja nochmal nach Deutschland gegangen, bevor ich in die USA gegangen bin. Ja, in den USA. Ich war ja in San Francisco und in LA. Und so, play big or go home. Ne? Also das war wirklich so, alles war big. Alles war große Budgets. Es war immer liefern oder raus. Also du hast halt einfach gemerkt, in den USA dreht sich alles schneller. Die Werbung, wie sie wahrgenommen wird, ist nicht nur einfach Communication, it's culture. Ne? Also das heißt, die Kommunikation, die da gemacht wird, wird Teil der Kultur. Noch viel mehr als in Europa, noch viel mehr als in Deutschland oder den anderen Ländern, kann ich nicht genau beurteilen. Aber das war wirklich ein Eye-Opener, weil jedes Briefing hat auch angefangen mit einer Make a dent in culture, become part of culture. Und das war.
Das ist ja interessant. Wie lange ist das denn her? Weil das ist ja jetzt gefühlt dieses Jahr das Buzz-Thema überhaupt. Seit wann war es denn schon in den USA das große Thema?
Das war 2010, 2011 hieß das schon so, ne? So, also, das war so, ne? How to put a dent on culture. Und deswegen war das. Es war ein ganz anderes Thema. Werbung, darüber unterhalten sich die Leute, ne? Darüber wird, das geht über in die Celebrity-Kultur. Und es war einfach alles aufgeblasen und alles viel wichtiger und alles viel größer, alles viel schneller. Und das hat sich alles sehr extrem angefühlt, aber auch eine tolle Möglichkeit zu lernen. Ne? Wie gehe ich damit um? Auch die, ich würde sagen, die Zeit da in Kalifornien ist halt auch extrem interessant gewesen, weil du so nah dran bist an Innovation. Ne? Also du konntest gar nicht anders als wissen, was ist gerade irgendwie der Hot Shit im Silicon Valley? Woran arbeiten diese ganzen Unternehmen? Was passiert da gerade? Was sind die kleinen Startups, über die gerade gesprochen wird? Was sind die neuen Technologien? Das passiert da alles. Also du bist so nah, sowohl an diesem Hype der Celebrity-Kultur und Entertainment-Welt und Tech. Und dieser Nexus, wenn sich das alles trifft, da zu sitzen und da zu arbeiten, war ultra spannend. Mhm. Und aber auch extrem ernüchternd, weil du eben auch gemerkt hast, dieser Turbokapitalismus und diese Geschwindigkeit bewegt halt alles so schnell, dass es entweder, ne, dass es funktioniert oder nicht, die Konkurrenz ist groß, der Druck ist groß. Das waren auf jeden Fall extrem tolle Jahre, weil du eben viel über Themen gelernt hast, die vorher so noch nicht relevant waren. Also für mich war das so, ich hab da am Ende irgendwie Unternehmensstrategie für Startups in San Francisco durch RGA gemacht, ne? Und du musst dir vorstellen, das kam durch die Zeit da und die Art und Weise, wie du arbeitest und der Schwerpunkt, der gesetzt wurde. Und irgendwie, und ich fing irgendwie an als Texter bei Jung von Matt auf Sixt und habe irgendwelche Flyer für Sixt gebastelt. Und Jahre später, also das, und auch das, glaube ich, ist daran, dass du eben die Möglichkeit hast, viel zu lernen, dich mit Leuten zusammenzusetzen, zu reden, diesen Mindset irgendwie zusammenzubasteln aus den unterschiedlichen Ländern. Das war super spannend. Gott, ich habe das Gefühl,
man,
so viel.
Man sagt ja häufig auch, ne, dass Kreativität letztlich auch durch das System beflügelt wird, in dem sie entsteht. Also die Frage, welche Organisation, welche Struktur, welches Leadership braucht es eigentlich, um wirklich großartige Kreationen hervorbringen zu können. Und ich habe, wo du eben vorhin auch über Amsterdam gesprochen hast und dieses war wie so eine Welt und alles hat sich darum gedreht und es ging eigentlich nur um Kreativität. Ich habe auch mal mit irgendwie 2, 3 Leuten gesprochen, die in Amsterdam waren, die auch gesagt haben, die Agenturen dort waren im Prinzip, also der Nukleus war Kreativität, das kreative Produkt und alle anderen drumherum waren maximal supportive, um das hinzukriegen. Also er hat das so beschrieben, weißt du, so hier denkt man so in Strukturen, in Hierarchien und da war das eher wie so ein Kraftzentrum. Und drumherum hatte man irgendwie ganz, ganz viel Power, die versucht hat, das anzuschieben und so. Also wie hast du auch so, ich sag mal, andere Organisations- oder irgendwie auch Mindsets in der Organisation wahrgenommen? Kannst du das bestätigen?
Das kann ich für Amsterdam damals schon bestätigen. Das war tatsächlich diese extrem komprimierte Unit aus Kreativen. Aber das war vor allem diese extreme Freude an großen Ideen, die sich durchgetragen hat, ne, durch die gesamte Organisation. Also es war auch schon definitiv so, dass jeder Teil der Agentur Interesse irgendwie hatte, diese Ideen zu pushen und die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, irgendwie auf ein Niveau zu halten, das ganz weit oben war. Das war bei jedem so. Natürlich ist es jetzt so, in jedem Land ist ist der Flow und die Kommunikation anders, ne? Also damals in Spanien war es auch so, als ich da hingekommen bin, habe ich bestimmte Strukturen erwartet, die es dann aber so nicht gab. Mhm. Und auch das war, da musste irgendwie so einen Schritt nach links oder rechts machen und verstehen, aha, wie gehe ich dann damit um? Ich habe das gelernt, ich fand das gut. Und dann kannst du dir halt auch überlegen, aha, okay, hier gibt's das so noch nicht, vielleicht führe ich das mal ein. Dann machst du also Vorschläge, hey, wäre es nicht toll, wenn wir XYZ hätten? Ne? Also ich weiß zum Beispiel, damals in der Agentur in Spanien gab es jetzt keine Project Manager in der Art, ne? Und so. Und das kannte ich eben aus Amsterdam. Und dann haben wir eben auch angefangen, in Spanien das vielleicht einzuführen und ein bisschen versucht, einfach diese Art und Weise des Arbeitens auch mit reinzubringen. Und das war eben auch spannend, ne? Das heißt, du hast unterschiedliche Stationen, aber du hast ja auch die Möglichkeit, das, was du da gelernt hast, irgendwie mit einzubringen.
Ja, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Du bist ja jetzt wieder hier. Gibt es denn irgendwas, was du aus dem Ausland mitgebracht hast, was es in Deutschland nicht gibt und was du vielleicht eingeführt hast in deinen Teams?
Das ist eine tolle Frage, Bärbel. Also ich bin ja irgendwie ein paar Mal zurückgekommen und ein paar Mal wieder auch weggegangen. Und also was definitiv, ich glaube, also was ist definitiv, oder was ich relativ wenig in deutschen Agenturen gesehen habe oder in denen, in denen ich war, ich kann es ja auch nicht standardmäßig irgendwie über alle sagen, ich glaube, Project Management, mal gab es das nicht. Ich glaube, hier wird das häufig bei auch über die Account und die Beratungsteams geleistet, aber das war etwas sowas, was ich häufig nicht in deutschen Agenturen gesehen habe. Und ich bin da ein großer Fan von gewesen. Also ich kannte das eben aus Amsterdam. In den USA war das absolut Standard, dass du eben diese Project Management Teams hast, die irgendwie helfen, das Projekt am Laufen zu halten. Und das fand ich extrem spannend. Das habe ich definitiv versucht oder auch mal eingeführt an der einen oder anderen Stelle, aber das ist jetzt so eine Sache, die mir jetzt spontan auffällt, ne, die ich so von anderen Agenturen nicht gesehen habe. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich in London war und dann auf Kundenseite gegangen bin, bei Peloton, habe ich zum Beispiel gesehen, dass es bei Peloton gab's, da wurde alles in-house gemacht, es war wie eine Mini-Agentur, aber eben auf Kundenseite. Was eben nicht vorhanden war, war Creative Strategy, ne? Das heißt, irgendwie die Briefings kamen aus dem Marketing-Team und die Art und Weise, wie diese Briefings formuliert wurden, waren eben sehr marketingorientiert. Was dort fehlte, war eben diese Mischung aus der Aufgabe der Marketingabteilung und wie das Ganze eben in Anbetracht der Zielgruppen und deren Needs irgendwie formuliert werden kann. Und da haben wir dann zum Beispiel Creative Strategy eingeführt. Das gab es zum Beispiel auf Kundenseite noch nicht, wobei es das natürlich in the UK in Agenturen gab, aber nicht auf Kundenseite in der Art. Und das war auch interessant. Es macht schon Spaß, diese Dinge, die man gelernt hat, auch mitzubringen und anzuwenden. Ne? Natürlich ist davon nichts irgendwie in irgendeiner Form von mir erfunden. Ne, du hast halt einfach so ein paar Sachen im Koffer, guck mal, das habe ich in Spanien gefunden, guck mal, das habe ich in Amsterdam gefunden, das kann man doch hier auch mal ausprobieren. Oder wie gesagt, ne, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, einige haben es schon geteilt und versucht, aber ja, so definitiv
ein Thema. Was sind denn so, wenn du sagst irgendwie, jetzt warst du dreimal bei DDB, du hast auch gesagt, zwischendurch bist du immer mal wieder wie so eine Art Andockstation zurückgekehrt nach Deutschland, bevor du dich dann auf die nächste Station im Ausland begeben hast. Was sind so Sachen, wo du sagst, so boah, typisch deutsch das nervt mich, ich würde gerne das morgen abschaffen oder so, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal so, ein typischer Bias ist, wir versuchen alles sehr korrekt zu machen, alles mit Daten zu hinterlegen, überall Proofpoints zu haben und vielleicht durch unser Ingenieursgehen in der DNA so alles so ein bisschen zu stark zu rechtfertigen, zu verproben, rational herzuleiten. Das nur als eine von ganz vielen Möglichkeiten. Irgendwie gibt's da irgendwas?
Okay, der Deutsche und die deutsche Arbeitswelt und Agenturwelt und wie sie arbeiten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches sage.
Go ahead, do it.
Als ich zurückgekommen bin, ne, das erste Mal, also ich war im Ausland lange und kam dann, ich sag mal, ich bin zweimal nach Deutschland zurückgekommen. Dreimal. So, das erste Mal war nach Spanien, ne? Das war so, oh, ich habe in Spanien irgendwie, das hat nicht funktioniert, ich musste zurückkommen. Da habe ich nichts gemerkt. Bin zurückgekommen und für mich war so, nö, ich war in Amsterdam, ich war in Spanien und da war noch nicht der Unterschied so groß. Ich hatte noch nicht so viel gelernt, ich hatte noch nicht so viel gesehen und das, was ich mitgebracht hat, hat funktioniert und von daher war das irgendwie absolut in Ordnung. Der größte Schock, den ich hatte, der Kulturschock, den ich hatte, war, als ich eigentlich aus meiner langen Zeit in den USA zurückgekehrt bin. Da war einfach, das Tempo war irgendwie ein anderes, die Budgets waren ein anderes. Ich kann das jetzt nicht so richtig festmachen, das ist jetzt so deutsch gewesen, aber generell ist mir aufgefallen, ich meine, und das ist jetzt auch überhaupt, wie sage ich das denn jetzt mal am besten? Wisst ihr, das einzige Thema, was mir wirklich auffällt, ist, als ich zurückgekommen bin nach 10 Jahren und wisst ihr, ich habe da gesessen in den USA und es ging darum, die Lösung für irgendwelche kreativen Probleme waren irgendwie, keine Ahnung, wir bauen eine App, wir gründen ein Unternehmen, wir drehen einen Film, wir entwickeln ein Spiel und das wollte der Kunde und ich kam halt hier zurück und mein erstes Briefing nach 10 Jahren war, hier ist das Briefing, wir brauchen einen 45-sekündigen Spot. Und das war einfach so mein totaler Schock. Und ich dachte so, wie kann das sein? Ich komme jetzt nach 10 Jahren zurück und das Briefing, das ich bekomme, ist immer noch das gleiche Briefing wie vor 11 Jahren. Wir brauchen einen Spot. Und wisst ihr was? Vielleicht ist das etwas, vielleicht ist das Thema hier Mut. Vielleicht ist das Thema hier etwas anders zu machen. Vielleicht ist das Thema seinem, also auch die Amerikaner, sind ja sehr abenteuerlustig, ne? Ich meine, das kommt auch, you pay a price. Aber es ist ja so, ne? You haven't had success if you haven't failed once or twice, ne? Das heißt, die wollen ja keinen haben, der irgendwie nur Erfolg hatte, ne? Failure is important. Und dieser Wunsch nach Sicherheit hier, häufig, nicht vom Kunden. Ich glaube, Agenturen sehen das ja ganz anders. Aber was habe ich häufig leider bei Kunden gesehen? So diese, vielleicht eine gewisse, Es ist Angst ist ein starkes Wort, aber wir versuchen erstmal das zu machen, was wir kennen und das ist dann eben vielleicht der 45 Sekunde, anstatt zu sagen, okay, dann machen wir hier diese Serie, ne? Oder okay, dann entwickeln wir hier diese Show oder okay, dann arbeiten wir zusammen mit diesem Künstler und entwickeln irgendetwas. Und das war für mich so ein, das habe ich als Deutsch wahrgenommen. Das kann aber auch falsch sein. Das war meine Wahrnehmung vom Deutschen, ne? So eine gewisse, das muss vertestet werden, das muss sicher sein, ich brauche mehr Garantien. Und das war für mich irgendwie ein Schock. Und das findest du bei manchen Kunden, bei anderen nicht. Das findest du bei manchen Agenturen, bei anderen nicht. Aber das war für mich so der Kulturschock.
Und sag mal, Uli, hast du das Gefühl, dass die Agenturen ausreichend dagegen aufbegehren? Also das eine ist ja, dass die Marketingverantwortlichen den Film einbriefen. Und das andere ist ja zu sagen, wie bereit seid ihr, nochmal über die Frage nachzudenken, ob das schon die Antwort auf euer Problem ist? Also ich habe kürzlich mal so einen guten Satz irgendwie gehört, dass alle Kunden wünschen sich Challenger und haben in der Realität Cheerleader.
ja, wie ist das denn bei euch? Genau, erzähl doch mal. Also ist wahrscheinlich, also du, das ist auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich, ne? Also bei uns ist es so, Ich liebe es, den Kunden zu challengen. Also das ist schon so auf und das, ich weiß nicht,
ob das was damit das an. Also hast du das Gefühl, weil das ist ja die spannende Frage, ne? Gibt es eine Offenheit oder sagen die, Alter, der Lützenkirchen, der nervt. Jetzt hat er schon zum 5. Mal wieder von irgendwelchen Apps gesprochen oder Produkten oder Innovationen. Wir wollen jetzt einfach diesen Film haben.
Manchmal nervt er, manchmal nicht. Manchmal nervt sie, manchmal nicht. Ich glaube, das ist aber unsere Aufgabe in der Rolle, in der wir haben, unseren Kunden auf charmante Weise zu nerven. Sei es irgendwie mit den richtigen Insights, mit der richtigen Kreation oder mit der richtigen Frage. Das ist ja der Mehrwert, den wir bringen, weil wir eben nicht mit ihnen in diesem Topf stehen, sondern wir gucken von außen drauf. Ne? Also klar, bei manchen Kunden funktioniert es, bei anderen nicht. Aber ich finde, das ist unsere Aufgabe und das macht den Job ja auch super interessant.
Mich treibt die ganze Zeit die eine Frage um, warum bist du eigentlich jetzt wieder zurückgekommen und ist es wieder nur eine Stippvisite oder glaubst du bleibst jetzt länger?
Das kann er doch jetzt so nicht sagen, Bärbel.
Das darf ich doch so jetzt gar nicht sagen.
Aber ich kann das doch trotzdem fragen.
Ja, du darfst das auf jeden Fall fragen. Wisst ihr, also warum ich jetzt noch hier bin, ist auf jeden Fall, das fühlt sich jetzt gerade nach der richtigen Zeit dafür an. Ne? Also ich habe in diesen verschiedenen Stationen gelebt, ich habe viel gelernt, ich möchte auch was ich auch möchte in irgendeiner Form, das auch weitergeben. Ne? Also ich sehe mich auch schon sehr als Mentor Und ich hoffe halt, dass da irgendjemand Interesse dran hat, das irgendwie zu lernen. Natürlich, ne, du bist Mentor, aber es gibt auch immer noch andere Mentoren und Mentorinnen für dich. Und ich lerne auch immer noch dazu. Und manchmal, ne, lernst du nicht irgendwie von Leuten, die ganz weit oben sind. Manchmal lernst du von Leuten, die gerade nur angefangen haben, die irgendwas können. Und das ist ja auch das Tolle, ne? Du musst ja permanent offen bleiben zu lernen. Und Lernen kommt aus jeden Richtung. Aber gerade bin ich hier. Ich finde die Aufgabe super spannend. Ich bin ja bei DDB. Ich arbeite mit Björn und vor allen Dingen Irene. Irene und ich kennen uns schon lange. Und Irene mag ich eben auch sehr, weil sie eben auch diesen Background hat. Sie war auch lange in Amsterdam. Sie schaut sich Kreation und Kultur auch durch eine sehr ähnliche Linse an. Und das macht gerade alles sehr viel Spaß. Natürlich weiß ich auch, ich habe ja das, wovon ich heute vorhin geredet habe, diese Neugierde und diese Unruhe, die habe ich immer noch. Vor allen Dingen habe ich einen Mann, der Ire ist und irgendwann wieder ein Stück nach England gehen will. Also von daher, das ist so ein bisschen built-in. Aber momentan fühle ich mich sehr wohl. Momentan finde ich es spannend, das, was ich so gelernt habe, zu versuchen einzusetzen und auch das anderen Leuten zu ermöglichen, in irgendeiner Form etwas auszuprobieren, ins Ausland zu gehen, mit ihrer eigenen Wahrnehmung von Kultur zu spielen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Und natürlich kannst du auch sagen, gut, die Welt ist vielleicht jetzt gerade, wird sie größer, wird sie kleiner, ne? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, ne? Also das heißt, auf der digitalen Ebene haben wir viel mehr Möglichkeiten, aber ich bin immer noch auch ein großer Fan von Real World Experience und wie du Kulturen wahrnehmen kannst. Und wenn man die Möglichkeiten hat, dann sollte man das tun. Und auch ich will das immer noch ermöglichen, ne? Also auch, wie man jetzt mit Teams spielt, wie man hiert, wie man was ermöglicht. Ich glaube, wir sollten so als Führungsebene in Agenturen auch immer unseren Leuten ermöglichen, diesen Mindset sich zu erarbeiten und das enablen in irgendeiner Form. Das finde ich auch schwer. Jetzt habe ich gerade ganz viele englische Wörter benutzt. Ganz schlimm. Das ist überhaupt nicht. Aber du, gut.
Ich bringe noch mal einen Zusatz, weil ich habe das letztens in einem Podcast gehört. Ich glaube sogar im internationalen Campaign-Podcast war das, Bärbel. Und da hat irgendjemand den schönen Satz gesagt, our business is a self-confidence-business. Und ja. Das finde ich so spannend, weil wenn man sich jetzt gerade unsere Branche mal anguckt, dann stehen wir ja da irgendwie mit der Lederpeitsche und bemitleiden uns selbst und drangsalieren uns und machen uns ja noch ein Stückchen kleiner, als wir sind. Ich sag mal, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren ist man immer roter Teppich, Haupteingang zum Kunden rein. Dann ist es irgendwie in den Dienstleister-Nebeneingang gekommen und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch mit Selbstbewusstsein, mit Ausstrahlung, irgendwie mit dem Mindset, was man da auch mit reinbringt, zu tun. Aber würdest du sagen, hier diskutieren wir auch viel über den Wertbeitrag. Und man kann darüber ja auch trefflich diskutieren, wenn man Kreativität auf Filme reduziert. Oder eben tatsächlich auf die große Idee, die erstmal plattformunabhängig gedacht werden kann.
Ja.
Ist das Thema Wertbeitrag international genauso heiß diskutiert wie hier in Deutschland? Was ist da deine Wahrnehmung? Oder ist das Standing der Agenturen da nochmal ein anderes? Ich habe vielleicht nochmal ergänzend kürzlich mit jemandem gesprochen, der viel UK-Erfahrung hatte und der hat gesagt, irgendwie hier in Deutschland bangen die Agenturen, dass ihre Kunden sie nicht verlassen. In UK, jetzt ein bisschen überspitzt, bangen die Kunden, dass ihre Agenturen sie nicht verlassen, wenn sie nicht mutig genug sind.
Mhm. Du, das ist, da kann ich keine so richtig, es fühlt sich so an, also ich kann nicht so richtig so eine Aussage dazu treffen, weil in den letzten Jahren ich war halt bei Peloton, war da in-house, Agenturen und ich habe das da von der anderen Seite betrachtet, ne? Und da war schon vollkommen klar, dass zum Beispiel auch ein Peloton gesagt hat, es gibt die richtigen Partner, die können etwas leisten, was wir nicht leisten können und dafür brauchen sie, ne? Also das heißt, der Wunsch nach dem richtigen Partner mit einem Anspruch an Strategie und Kreation war definitiv da. Dieses Thema, die Budgets werden kleiner, die Kunden, die Geschwindigkeit erhöht sich, die Art und Weise, wie Kampagnen gemacht werden, das Tempo zieht an, Content versus Kampagne, die Geschwindigkeit, was brauchst du, wie kommunizierst du mit den unterschiedlichen Zielgruppen, das hat natürlich einen Effekt, aber ich glaube, das sollte man sollte sich da nicht die Qualität oder auch die Confidence nehmen lassen. Das, was wir machen, ist machen wir gut und das sollten wir auch weiterhin tun. Natürlich muss man sich die Veränderung anschauen und was das bedeutet und das ist wichtig, aber andere Agenturen machen das auch sehr erfolgreich, andere Länder machen das auch sehr erfolgreich. Vielleicht ist das auch dieses deutsche Thema, über das wir uns vorhin unterhalten haben, was ist das? Und dieses sich Sorgen ist vielleicht auch definitiv ein Fakt. Es ist keine easy Zeit, aber das auf sein Selbstbewusstsein, also Selbstwertgefühl als Agentur einwirken zu lassen, ist wahrscheinlich nicht gut für die Art und Weise, wie man seine Arbeit macht. Aber es ist absolut verständlich, ne? Also das ist natürlich eine harte Zeit.
Du hast Paletten ja jetzt ein paar Mal erwähnt. Also deinen Ausflug auf Kundenseite, der war ja nicht so lange. Und es war auch nur der eine Kunde, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum findest du denn, dass der Job in einer Kreativagentur allen Unkenrufen zum Trotz doch irgendwie spannender ist, als zum Beispiel bei einer beim Kunden zu arbeiten?
Na, Gabel, das muss ich anders sagen. Ich war jetzt zwar nur kurz bei Peloton, aber mir hat das schon großen Spaß gemacht. Der Grund, weshalb, du bewegst dich aber einfach, jetzt hatten wir gerade irgendwie so das Thema Wert und Agenturen. Und das ist ein großes Agenturthema in Deutschland. Bei so großen Fortune 500 Companies die bewerten sich was nach anderem, ne? Und die bewerten sich nämlich irgendwie nach der Art und Weise, wie sie gerade auf dem Markt gehandelt werden und wie hoch ihre Aktienpreise sind, ne? Und bei Peloton war es zum Beispiel so, ich habe das geliebt, die Aufgabe. Das war, alle sagen mal, boah, das ist so unterschiedlich, Agenturseite, Kundenseite. Es ist aber sehr ähnlich, nur die Wörter sind anders. Also das heißt, man braucht so eine gewisse Phase, sich da reinzuarbeiten, aber es sind nicht zwei komplett verschiedene Welten aus meiner Sicht. Man muss sich reinarbeiten. Ich fand das total spannend, aber ich habe schnell gemerkt, im Fall von Peloton zum Beispiel war es so, es ist einfach so ein bisschen so leider vielleicht, die hatten ihre Schwierigkeiten aufgrund ihres Businessmodells und ein spannendes Produkt, eine spannende Community, irgend so eine Mischung aus Tech, Innovation, Sport, Entertainment. Total interessant, aber eben leider nicht so erfolgreich und die mussten halt einfach immer wieder Erfolg generieren und das machst du halt einmal im Jahr, wenn du irgendwie dein Earning Call hast, in dem du irgendwie sagst, ah, schade, wir müssen das jetzt irgendwie verbessern, also müssen wir jetzt einmal ein Drittel der Leute feuern, ne, irgendwie so. Und die haben halt einfach das internationale Team zugemacht, das fand ich super schade, ich fand das sehr spannend. Und ich glaube auch, dass so ein Arbeitsort wie damals Peloton für mich, neben jetzt zum Beispiel auch einer Agentur wie TDB, die eben so ein globales Netzwerk ist und es macht auch Spaß, auf Aufgaben zu arbeiten, die irgendwie globaler sind, Peloton war es halt so eine, auch eine internationale Marke und da konntest du natürlich ganz toll, also für mich war das ein klasse Spielfeld, meine Learnings aus den verschiedenen Märkten mit einzubringen, weil ich eben verschiedene Märkte betreut habe und wenn du irgendwie da sitzt und ein Gefühl dafür hast, das ist Australien, das ist UK, das ist Deutschland, das war schon spannend. Nichtsdestotrotz als Kreativer, also ich glaube immer noch an gute Ideen, ich glaube immer noch an die Art und Weise, wie wir als Kreative und in der Gesamtkonstellation Beratung, Strategie, genau diese Ideen entwickeln können auf die Straße. Das macht mir super Spaß. Deswegen, also klar, als Kreativer, eine Kreativagentur, das viele kriegen ja auch schon so ein bisschen Gänsehaut, wenn man das Wort Agentur heute sagt. Als müsste man sich dafür schämen, dass man eine Agentur ist. Dann heißt es dann
das
irgendwie.
Es wurde ja sogar auf einem Cannes-Panel diskutiert, ob man sich noch Agentur nennen sollte, ob das schlau
ja,
ist.
Ganz nee, oder lieber
nachher so. Sag, ich verstehe die Frage nicht. Also, das ist ja das dringlichste Thema, wie wir heißen.
Ja, du, ich finde immer noch, dass das ein sehr toller Job ist. Und ich finde auch, dass das eine Riesenfreude sein kann, als Kreativer diesen Job zu machen. Ich glaube, die Welt zu bereisen, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie auf Basis dieses Jobs und das alles zu lernen, ist super interessant. Das muss nicht so sein. Das muss man nicht nur so machen. Aber ich glaube immer noch an diesen Job. Ich finde, das ist eine wundervolle Art und Weise, Menschen etwas näher zu bringen und dem generell who wants to see advertising, ne? Eigentlich, wenn die Leute, wahrscheinlich keiner. Und wenn man das auf eine Art und Weise machen kann, die in irgendeiner Form entertaining oder thought-provoking ist und irgendwie mehr tut, als nur den Blog zu füllen, dann finde ich das immer noch eine spannende Aufgabe. Und naja, es ist ein bisschen
mein Take.
Wir
haben ja über deine unterschiedlichen Stationen und auch so die Erfahrungen positiv wie negativ und shocking gesprochen. Wenn du jetzt als Kreativer, gerade auch weil du gesagt hast, du bist gerne Mentor, du magst Leadership und irgendwie die Leute auch irgendwie zu pushen, weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt mal so aus der Brille eines Kreativen auf die Themen Kultur und Leadership guckst, was ist so eine, ich sag mal, so ein Surrounding, wo du sagst, wenn das gegeben ist, dann können diese Menschen aufblühen. Also was sind so ganz wichtig, also neben allen Buzzwords, die es da draußen so gibt, irgendwie, was sind jetzt so spontan Dinge, die dir einfallen, wo du sagst, irgendwie mit Blick auf Kultur und Führung, das ist mir persönlich total wichtig.
Ja, es gab ja in den letzten Jahren so einen großen Shift in der Art und Weise, wie wir arbeiten, vor allem durch diese Pandemie gepusht. Ne? Ich habe das ja für mich, als ich aus den USA gekommen bin, war es relativ normal, nicht nur im Office zu arbeiten, auch irgendwie ein Homeoffice zu haben oder außerhalb zu arbeiten. Ich kannte das schon. Ich weiß, da haben viele deutsche Agenturen, als ich zurückkam, glaube ich, mit gehadert. Ne? Das war so erstmal generell, ne, wie produktiv sind Leute, wenn ich nicht sehe, wie sie am Schreibtisch sitzen und arbeiten. Ich glaube, das war einfach so. Ne? Das war generell. Jetzt ist jetzt ein bold Statement, aber ich glaube, da haben sich tatsächlich einige mit, ich habe mich auch mit Freunden unterhalten, das war schwierig und du hast jetzt halt einfach ein sehr interessantes, diverses Umfeld von Menschen, die entweder diese alte Welt kannten oder du hast Leute, die sind jetzt irgendwie viele Leute, die jetzt so in den Einstieg in den Job reingekommen sind, die kennen das ja gar nicht anders. Ne? Zum Beispiel für die war dann wieder diese Rückkehr ins Office sehr schwierig und ich glaube, da hadern auch viele mit, ne? Was ist ein Arbeitsumfeld? Ne? Was machst du mit Leuten, die eigentlich gar nicht ins Büro wollen, versus Menschen, die irgendwie eigentlich lieber im Büro arbeiten? Und was macht das mit der Kultur? Und wie kannst du Kultur kommunizieren, wenn die Leute nicht in einem Raum sitzen? Ich habe da definitiv nicht die Lösung. Ne? Also das ist, ich persönlich glaube immer noch an diese Mischung. Ich glaube, dass tatsächlich eine gute Führung auch Kultur macht. Ne? Ich glaube, es gibt nicht das eine und das andere. Ich glaube, es gibt nicht irgendwie Kultur und die Art und Weise, wie du führst. Ich glaube, Führung ist Teil von dem, was Kultur macht.
Total. Und aber was ist dir wichtig da? Also was sagst du, wenn ich, Uli, jetzt nochmal einsteigen würde, das hätte ich gerne von der Führungskraft gehabt?
Ja. Was hätte ich gerne von der Führungskraft gehabt? Du, ich habe tatsächlich am Anfang meines Jobs ja viel gelernt. Ne? Ich hatte tatsächlich CDs, die sich richtig mit mir hingesetzt haben und Texte mit einem Stift Wort für Wort durchgegangen. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, weil ich bin Texter. Sorry, ist jetzt einfach so. Und ich habe dadurch so viel gelernt, ne? Dass sich jemand, der irgendwie ein CD war, hingesetzt hat und sich diese Zeit genommen hat. Ich glaube, uns geht so ein bisschen die Zeit abhanden. Ich glaube, wir leben, ne, unsere Tage sind sehr schnell, wir sind sehr verplant. Und ich glaube, mir geht es häufig so, dass ich merke, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, Mentor zu sein. Mhm. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, mich mit Menschen hinzusetzen oder mich mit meinen Kreativen, sei es jetzt mit meinen Textern oder Designern. Natürlich ist es auch so, du brauchst die richtigen Leute. Aber das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Weil ich glaube, zum einen Leuten zeigen, was möglich ist, so ein bisschen das Handwerk, ne, irgendwie etwas aufzeigen, ist unheimlich wichtig und quasi so den Weg frei machen, ne? Also ungern möchte ich derjenige sein, der sagt, so machen wir das jetzt. Ich sehe meine Aufgabe gerne da lieber eher so, dass ich sage, pass auf, ihr seid das Team, ich halte euch den Rücken frei irgendwie, ich baue den Pfad, ich sorge dafür, dass keiner irgendwie reinläuft. Just go with it, ne? Und I have your back, ne? Or I have your front, or I have your sides. Das ist für mich so der Idealfall. Natürlich musst du manchmal unterstützen. Ich weiß aber nicht, wie das in anderen Agenturen mit anderen Kreativen ist. Das ist jeder, da macht es jeder, jeder hat seinen Style. Ich weiß nicht, was euch da so begegnet ist oder auch wie ihr das so seht. Alles, everything.
Hattest du eigentlich selbst einen Mentor, der dich oder mehrere Mentoren, die dich sehr stark geprägt haben?
Ja, also doch, auf jeden Fall. Ich hatte ein paar ganz tolle CDs und ECDs, die mir entweder Freiheiten gegeben haben oder die mir gezeigt haben, was, also wie gesagt, es ist immer dieses Beispiel Texter und Copy, ne? Also ich hatte ganz tolle CDs bei Jungformat und ganz tolle Teams. Und ja, natürlich, also sich dafür Zeit zu nehmen, ne, mir zu vertrauen, auch mich zu fordern, ja. Also, willst du Namen hören?
Sonst sag mal, ja, klar.
Also ich hatte
Namen tut er sich schwer.
Total, was ist denn da los? Call out Till Hohmann. Till Hohmann war einer zum Beispiel, war mein Copy-CD. Und Till war wirklich jemand, der sich mit mir hingesetzt hat und wirklich eine Stunde lang Skripte durchgegangen ist. Und ich habe das damals gehasst. Till, hörst du das? Ich habe das gehasst. Aber ich habe dabei so unheimlich viel gelernt. Ich fand das damals unheimlich penibel und das hat mich genervt. Aber ich gucke jetzt zurück und merke so, boah, das hat mir so geholfen, zu verstehen, was ist eigentlich hier dieses Handwerk, mit dem ich arbeite. Und das war schon wirklich toll. Und es gibt so viele, also eigentlich muss ich zugeben, dass fast jeder meiner CDs mir wirklich irgendwie viel, ich meine, die Person, die mich in die Werbung geholt hat, eigentlich muss ich sagen, was war Oliver Voss damals bei Jung von Matt an der Isar. Ich habe so einen Coffee-Test gemacht. Könnt ihr das glauben? Die gab es ja früher. Gibt es das heute eigentlich noch, Coffee-Tests? Also bei uns glaube ich nicht mehr, ne? Gibt es ja gar nicht mehr. Heute ist ja eh viel. Aber früher gab es die Coffee-Tests, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und der war ja, wenn der nicht an mich geglaubt hätte, hätte ich ja nie diesen Job bekommen. Und das war wirklich toll, jemanden zu haben, der sagt, ey, ich sehe da Talent. Und ich weiß noch, er hat damals immer zu ihm gesagt, wenn Uli Bock hat, ist ja gut. Wenn er keinen Bock hat, dann kommt da nichts bei raus. Aber er hat gesagt, if you're on, you're on. Und das war für mich immer so, ja, okay, I'll take it. Und das war wirklich, wirklich super schön. Später in den USA hatte ich auch noch ganz tolle Learnings über Strategie. Kelly Robertson, das war eine Strategin bei RGA und ich habe so viel nochmal über Strategie und Unternehmensstrategie. Also, be a mentor, find your mentors, kann ich dazu nur sagen. Die Leute sind da und anyone can be a mentor, ist auch noch so ein Thema. Ne? Also ich glaube, jeder hat etwas, was er anderen Leuten beibringen kann. Jeder hat etwas, was er lernen kann. Und diese Mentoren können auch helfen, Kontakte zu machen, weil viele dieser Kontakte, die mich dann ins Ausland gebracht haben. Und ich kann es tatsächlich jedem und jeder empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn sie die Möglichkeit haben, macht es. Es bringt einem so viel. Es öffnet nochmal eine ganz andere Welt im Kopf. Man sieht Ideen anders, man sieht die Welt anders. Und ich glaube, auch irgendwie mal so auf die Schnauze zu fallen und zu hören und zu merken, dass das, was man gelernt hat, nicht funktioniert, ist einfach verdammt gut. Aber man muss die Möglichkeiten haben. Ne? Ich weiß, das ist definitiv auch nicht immer super einfach.
Uli, jetzt haben wir ja über das Thema globales Mindset in der Kreation gesprochen. Ganz viele Stationen und Learnings. Es gibt ja diesen Satz, the world is your oyster. Und ich würde sagen, gerade vor dem Hintergrund von Abschottungstendenzen, kulturellen Mauern, Visa-Bürokratie und weniger Offenheit, weniger Diversity und so weiter und so fort, mag das ja für viele wie blanker Hohn klingen, ne? Wenn man sagt, geh doch raus in die große weite Welt.
Naja. Also,
wie nimmst du das gerade wahr? Vielleicht nochmal so zum Abschluss so ein kleiner Blick nach vorne. Also was bedeutet das auch für die Zukunft von internationaler Kreativität, was da gerade passiert?
Ja, ich habe das in The World is Your Oyster, hatte ich mir ja auch notiert hier irgendwie nochmal so ein bisschen so meine eigenen kleinen Notizen, ne? Nochmal so zu unserem Gespräch, ne? Ja, was für ein Privileg, ne? Also das so einfach so zu sagen und zu nutzen, ich weiß, das ist ein Privileg und das ist vielleicht heute in dieser Form, ich würde mir wünschen, dass das noch möglich ist. Ich weiß nicht, ob das so in dieser Form noch möglich ist. Ich glaube, es ist schwieriger geworden und ich würde mir wünschen, dass vielleicht bestimmte Agenturkonstrukte das noch einfacher ermöglichen können. Also zum Beispiel, glaube ich, bei Netzwerkagenturen oder Partnerschaftsagenturen fände ich es schön, wenn diese Möglichkeit noch mehr gepusht werden könnte. Oder ich sehe es ja auch. Also wir arbeiten ja auch zum Beispiel, ich kann jetzt nur von DDB in diesem Augenblick reden. Ne, natürlich arbeite ich auch mit Teams aus anderen Ländern. Oder es gibt mal diese so ein Crossworking. Aber ich glaube, das hat sich geändert. Und ich glaube, da ist die maybe the world is not that much of an oyster anymore. Ne? Aber in irgendeiner Form sich zu versuchen, diese Möglichkeiten zu schaffen oder auch anderen das zu schaffen, wenn man irgendwo an einer Stelle sitzt, ne? If you're sitting at a point of privilege, make it happen for others. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und natürlich ist dieser Trend, den man gerade sieht, den man gesellschaftlich sieht, der wird natürlich auch die Werbung beeinflussen. Der beeinflusst ja schon die Werbung und wie sie funktioniert. Mhm. Und das ist ein bisschen traurig, aber ich glaube nicht, dass wir daran verzweifeln sollten. Ich glaube, es ist eher wichtiger, das vielleicht dann jetzt noch umso mehr zu ermöglichen. Also das ist so, aber es ist tatsächlich eben leider, es zeichnet sich ein bisschen aus.
Das ist doch ein super Credo. Ich finde es auch, wie du gesagt hast, jeder und jede von uns kann das ja morgen pushen, das Thema, um da auch Vorbild zu sein. Ne? Stichwort Mentorship finde ich einen total guten Gedanken. Ja. Gabel, hast du noch, haben wir noch irgendwas, was uns unter Nägeln brennt?
Nee, wir hatten so viele Fragen aufgeschrieben, aber mit Blick auf die Uhr, glaube ich, haben wir ein sehr spannendes und tolles Gespräch geführt. Ja, und danken Uli sehr für seine Insights. Ich fand das total bereichernd.
Absolut. Tausend Dank, Uli.
Ja, super gerne. Vielen Dank, dass ihr mich hier bei eurem Gespräch dabei hattet. Und ich hoffe, da war irgendwas Interessantes drin. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wir sind gespannt, wo es dich hier sozusagen irgendwann mal als nächstes wieder hintreibt. Mit deinem irisch
Partner. Wieder neuer Podcast.
Genau,
wieder neuer Podcast.
Du warst noch gar Podcast. Nicht. Australien. Vielleicht Australien.
Ja, Australien. Obwohl, da habe ich schon Werbung für gemacht. Das war auch interessant. Okay. Aber auch ganz anders. Da habe ich auch wieder neue Sachen gelernt. Ne? auf jeden Fall. Aber vielen Dank auch an euch beide und vielen Dank für dieses schöne Format.
Sehr schön.
Ja, wir danken dir.